Ja, schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Wir freuen uns auch mal wieder, bei euch zu sein. So vielleicht einmal im Jahr oder nicht ganz so oft kommen wir ja immer wieder mal hierher. Ich habe auch liebe Grüße von den Geschwistern aus Köln mitgebracht. Lassen ganz lieb grüßen. Heutzutage gibt es ja in allen Bereichen Tester oder Produkte werden getestet. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche seid. Wenn ihr eine neue Waschmaschine kauft, dann guckt ihr erstmal im Internet, wie sind dann so die Testergebnisse. Ja? Restaurants werden getestet, Hotels werden getestet, kann man überall nachlesen. Ich kannte mal einen, der war Aldi-Tester, der hat da so Mitarbeiter gehabt, der hat die in die verschiedenen Filialen geschickt zum Probeeinkauf. Und dann gibt es halt so einen Bericht. Sind die Kassierer da aufmerksam? Kann man da was mitgehen lassen oder ähnliches? Jetzt habe ich mal gehört, dass es in Amerika auch Gemeindetester gäbe. Die besuchen so inkognito eine Gemeinde und dann wird alles bewertet. Finden sie einen Parkplatz? Werden sie nett begrüßt? Hat der Kaffee in der Pause geschmeckt? Werden sie angesprochen? War die Predigt? Wie war die Predigt? War sie zu lang? Wie war so die Musik? Waren die Toiletten sauber? Und wird dann so alles bewertet. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn so eine Gemeinde das mitgekriegt hat, oh, der Gemeindetester war da, dass sie so ein bisschen nervös werden. Vielleicht wird das dann in irgendeiner christlichen Zeitschrift veröffentlicht. Das war, wie haben wir da wohl abgeschnitten? Und so ist man ganz gespannt, wie die Bewertung nun ausfallen wird. Irgendwie bin ich doch ganz froh, dass es in Deutschland meines Wissens sowas noch nicht gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Aber interessant wäre es ja doch irgendwie mal so eine Bewertung oder so einen Brief zu bekommen. In der Bibel gibt es 7 Gemeinden, denen ist das tatsächlich mal so gegangen. Da kam kein Gemeindetester inkognito vorbei, sondern der Herr immer in der Mitte ist, hat diesen Gemeinden einen Brief geschrieben. Und da gab es auch eine Bewertung. Und zwar sind das die 7 Sendschreiben in der Offenbarung. Und ich mache da gerade eine Predigtreihe bei uns in der Gemeinde zu. Und dann habe ich überlegt, welches Sendschreiben passt wohl zu euch hier. Und dann bin ich auf Philadelphia gestoßen. Nein. Philadelphia, eine Gemeinde, die für sich uns alle sicher ein Ansporn ist. Aber ich denke, das ist ein Sendschreiben, von dem wir viel lernen können, was uns viel zu sagen hat. Das ist ein der beiden Sendschreiben, wo der Herr nichts zu kritisieren hat, wo er eigentlich nur zu loben hat. Ich weiß nicht, ob ihr alle einen Flaschenzug kennt. Flaschenzug ist, hat man früher, wo man noch nicht so viele technische Maschinen hatte, noch viel mehr verwendet. Ein Gerät mit vielen Rollen und einem langen Seil, was immer wieder sich drum windet. Und mit einem Flaschenzug kann man schwere Lasten mit wenig Kraft hochheben. Ja, wenn man früher vielleicht auf dem Bau keinen Kran hatte und die schweren Steine, konnte man einen Flaschenzug nehmen und dann kann man auch einfacher alleine dann meinetwegen 500 Kilo hochziehen, wenn man ganz viel zieht. Also ein Flaschenzug zeigt uns, eine kleine Kraft reicht aus, wenn die Technik stimmt. Und ein Stück weit ist das im übertragenen Sinne auch so im geistlichen Leben. Eine kleine Kraft reicht aus, wenn die Rahmung, Bedingungen stimmen. Eine kleine Kraft reicht, wenn die Beziehung zu Gott stimmt. So, und jetzt möchte ich den Text lesen, Offenbarung 3, ab Vers 7, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, Ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes. Das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott und meinem neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, diese sieben Sendschreiben, jeder, der die mal gelesen oder studiert hat, weiß, dass die etwa gleich aufgebaut sind. Zu Beginn stellt sich der Herr vor, in einer bestimmten Eigenschaft, die auch auf diese Gemeinde passt. Dann beginnt es immer wieder, ich kenne deine Werke, und dann kommt eine Analyse dieser Gemeinde. Es kommt Lob, und in fünf Sendschreiben kommt dann auch Tadel. Und am Ende kommt dann auch mal wieder die Frage, wer überwindet, mit einer Verheißung, die dieser Gemeinde mitgegeben wird. Und zum Teil finden wir auch immer noch einen Ruf zur Umkehr. Ich habe dieses Sendschreiben mal in drei Teile eingeteilt, oder die Predigt. Der erste Teil, geöffnet, also eine geöffnete Tür. Der zweite Teil, geliebt von Gott. Und der dritte Teil, bewahrt in oder vor der Versuchung. Geöffnet, geliebt, bewahrt. Ja, das Sendschreiben beginnt mit der Vorstellung des Herrn. Und da können wir uns immer fragen, wie wird er uns vorgestellt? Dies sagt der Heilige. Also die Christen in Philadelphia sollen wissen, jetzt spricht der Heilige Gott zu ihnen, der Vollkommene. Und das sollen sie immer wieder vor Augen haben. Es ist nicht irgendwer, der zu ihnen redet, sondern der Heilige Gott. Und das sagt er ihnen vielleicht auch, weil die Philadelphia-Elche waren, die sich auch geheiligt und abgesondert für Gott hatten. Dann heißt es der Wahrhaftige, er, der die Wahrheit in Person ist. Gell? Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gell? Er ist die Wahrheit, er hält, was er verspricht. Und das ist für die Gemeinde hier und für uns auch mal wieder wichtig zu wissen, er hält sein Wort, auf ihn kann man sich verlassen, deshalb stützt sich die Gemeinde auch auf sein Wort, finden wir ja nachher, sie hat sein Wort bewahrt. Und dann finden wir noch die Formulierung, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Wisst ihr vielleicht, wo der Schlüssel Davids in der Bibel schon mal vorkommt? Schwierige Frage. Jesaja 22, Vers 22. Da ist schon mal von dem Schlüssel Davids die Rede. Und zwar der Eliakim, der Verwalter des Königs, hat diesen Schlüssel, den Schlüssel Davids. Und wer zum König wollte, der musste sich an den Schlüsselmann Eliakim wenden. Nur über ihn ging der Weg zum König. Das können wir hier auch übertragen, nur über den Herrn Jesus geht der Weg zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mir nachfolgt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur über Jesus geht der Weg zu Gott. Er hat den Schlüssel zur Tür, zu der Tür zum Leben. Und das finden wir auch bei der mächtigen Erscheinung in Kapitel 1 von der Offenbarung, da ist auch von dem Schlüssel die Rede. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, heißt es in Offenbarung 1, Vers 18. Also er, der Herr Jesus, hat den Schlüssel. Und daraus können wir lernen, er ist die letzte Instanz und seinem Wirken kann niemand wehren. Also wenn er die Tür aufmacht, dann ist sie offen. Niemand kann zuschließen. Und wenn er sie zuschließt, kann niemand öffnen. Und das sollte diese Gemeinde wissen. Gell? Im Römischen Reich lebten sie, die Mächtigen hatten andere Ziele, haben zu Teil die Gemeinde verfolgt, unterdrückt. da sollen sie wissen, die letzte Instanz ist nicht der Kaiser in Rom, sondern der Herr Jesus. Wenn er öffnet, ist offen, und wenn er schließt, dann ist die Tür zu. Und nicht die staatlichen Beamten, die vielleicht die Gefängnistüren verschließen konnten, hatten die letzte Macht. Ja, und nach diesem Einstieg komme ich zum ersten Punkt: geöffnet. Geöffnete Türen, der Herr, der aufschließt. Können wir vielleicht kurz drüber nachdenken, welche Bedeutung haben Türen? Ja. Manchmal kann das sehr entscheidend sein, ob eine Tür offen ist oder ob sie geschlossen ist. Weil Türen trennen, vor allem wenn sie geschlossen sind, zwischen drinnen und draußen. Und so können uns Türen einschließen, Türen können uns aber auch draußen halten oder ausschließen. Ja? Und wenn wir mal einen Gefängnisinsassen befragen, dann wird er uns das bestätigen, wie sehr eine geschlossene Tür sein Leben prägt. Als Kind weiß ich noch, als ich mal nach Hause kam und die Eltern waren nicht da und die Tür war zu und der Weg in das vertraute Heim war mir versperrt. Auf der anderen Seite sind wir heute ganz froh, dass wir eine gut verschlossene Haustür haben, damit da halt nicht irgendwer reingeht, der nicht rein soll, weil bei uns halt öfters eingebrochen wird in der Siedlung. Von einem Bruder hörte ich mal, der als Junge in einem Kühlhaus eingeschlossen war und Sorge hatte, dort zu erfrieren. Die Tür war zu. Und auch in der Bibel finden wir immer wieder Türen. Ich denke nur an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25. Dann kam der Bräutigam, die 5 Klugen hatten Öl dabei, gingen mit ihm hinein und dann heißt es, die Tür war verschlossen. Irgendwie ein Stück weit etwas Endgültiges. Ja, dann finden wir Jesus als den Türhüter, aber wir könnten auch sagen als den Schlüsselmann. Im Johannesevangelium sagt er im 10. Kapitel, Vers 9 noch, ich bin die Tür. Er hat die Schlüssel, er entscheidet, ob eine Tür offen ist, wann sie offen ist und wer dahin durchgehen kann. In Jesaja 45 lesen wir auch, dass er Türen zerbricht. In Lukas 13 auch nochmal, dass er Türen verschließt. Aber wir finden auch in der Apostelgeschichte, dass er bzw. ein Engel Türen öffnet. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5, Vers 19. Und die Apostel befreit aus dem Gefängnis. Aber er kann auch Herzenstüren öffnen, wie er das bei der Lydia in der Apostelgeschichte 16 getan hat. Jesus, der Türhüter, der Schlüsselmann, der Türen öffnet und Türen zuschließen kann. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wem öffnet Gott die Türen? Und dann können wir hier in das Sendschreiben gucken. Gell? Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Eigentlich eine schöne Verheißung, und der Herr Jesus sagt, die Tür ist offen, geh hindurch. Und dann finden wir 3 Punkte hier, die Christen in Philadelphia charakterisieren. Und ich denke, dass wir davon auch ableiten können, dass der Herr solchen Menschen, die so wie sie sind, die Türen öffnet. Also er öffnet denen die Türen, die eine kleine Kraft haben. Denen, die erkannt haben, dass sie schwach und hilfsbedürftig sind. Die Gemeinde in Philadelphia war sich ihrer Schwachheit, ihrer kleinen Kraft sehr bewusst. Und darum konnte Gott ihnen auch helfen, konnte der Herr ihnen helfen. Ganz im Gegensatz zu der Gemeinde, die danach kommt, Laodicea, von der es heißt, in Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der elende, bemitleidenswerte, arm und blind und bloß bist. Eine Gemeinde, die dachte, ich brauche nichts, mir geht's gut. Denen konnte der Herr nicht helfen, die hat er nur zur Umkehr gerufen. Eine kleine Kraft reicht aus, wie bei dem Flaschenzug, ja, weil sie auf den Herrn vertrauen. Und wenn der Herr eine Tür öffnet, dann braucht man nicht viel Kraft. Dann kann man einfach durchgehen. Aber wenn so eine richtig gute Tür abgeschlossen ist, ich glaube, dann schafft es der stärkste Mann nicht, diese Tür aufzubrechen. Und das haben viele Menschen immer wieder erfahren. Ich denke nur an den Apostel Paulus, der das sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12. Ja, wo er um seiner Schwachheit wusste, gebeten hat, dass der Herr ihm was wegnimmt, aber er hat gesagt, deine Schwachheit reicht aus. Oder ich denke an Gideon. Ich glaube, 20 oder 30.000 Krieger hat er dabei gehabt, Kämpfer, gell? Und Gott hat gesagt, es sind zu viele. Und nachher mit 300. Das war eigentlich lächerliche Zahl, gell? Eine kleine Truppe gegen das große Heer der Feinde. Aber die kleine Kraft hat ausgereicht, weil Gott mit ihnen war. Ja, wen öffnet Gott noch die Tür? Hier heißt es in Vers 8, dass sie sein Wort bewahrt haben. Also denen, die sein Wort bewahren, die erkannt haben, dass Jesus und sein Wort die Wahrheit sind und die daran festhalten, koste es, was es wolle. Trotz mancher Irrlehre, die sich damals ausgebreitet hat, und das liest man in den Sendschreiben, dass es da einiges gab, dass einige Christen da schon verführt wurden, die Christen in Philadelphia haben an Gottes Wort und an der Wahrheit festgehalten, koste es, was es wolle. So ist diese Gemeinde ein großes Vorbild, diese kleine Gemeinde, dieser kleinen Kraft, aber unbedingter Treue zu Gottes Wort. Was sie einmal erkannt haben, daran haben sie festgehalten. Und das Dritte, sie haben seinen Namen nicht verleugnet. Sie haben erkannt, dass er der heilige Gott ist und dass sich an der Beziehung zu ihm alles entscheidet. Deshalb sind sie ihm treu geblieben und haben ihn bekannt, obwohl ihnen das manchen Ärger eingebracht hat. Und ihnen sagt der Herr, wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Verfolgung da sind, ich bin es, der die Tür öffnet. Und alle Feinde des Evangeliums oder der Feinde der Wahrheit können diese Tür nicht verschließen. Sie können euer Wirken, mein Wirken durch euch nicht verhindern. Ja, und als letzten Unterpunkt zu Punkt 1 wollen wir uns noch kurz darüber Gedanken machen. Wie gehen wir in unserem Leben mit Türen um? Wir haben hier sicher zum einen die Auslegung, dass es sich hier um die Tür zum ewigen Leben handelt. Aber wir können es sicher auch anwenden, dass es um Türen geht in unserem Leben, wo wir Gott dienen möchten. Vielleicht ein kleiner Trost zum Anfang. Es gibt keine Tür, die Gott nicht öffnen kann. Es mögen Hindernisse im Dienst sein, Schwierigkeiten. Wenn Gott will, dass ein Dienst getan wird, kann er jede Tür öffnen. Vielleicht denkt man sich, der wird sich niemals bekehren. Es wird sich nie was ändern hier in der Gemeinde. Wir kommen mit dem und dem Problem nie voran. Es gibt keine Tür, die Gott nicht öffnen kann. Aber öffne niemals eine verschlossene Tür selbst, sondern warte auf Gott. Ja? Nicht mit dem Kopf durch die Wand rennen. Auf Gott warten. Ja, wenn es später dann Schwierigkeiten und Probleme gibt und du hast dir den Weg selbst gebahnt, dann kann es schwer werden. Aber wenn es Probleme gibt und du dich dann daran erinnerst und weißt, Gott hat dir diese Tür geöffnet und ganz klar, dann kannst du das auch durchstehen und weiter vorangehen, weil du weißt, der Herr hat dir diesen Weg gewiesen. Also bahn dir nicht selbst deinen Weg, bete und warte auf offene Türen von Gott. Das hat der Paulus auch mal erfahren in Apostelgeschichte 16. Möchte ich einen Vers lesen. Jetzt habe ich mir den falschen Vers hier aufgeschrieben. Also spricht Paulus davon, Gott hat uns eine geöffnete Tür gegeben, aber der Widersacher sind viele. Das heißt nicht, es ist immer problemlos, wenn Gott die Tür öffnet, aber Gott öffnet Türen. Dann der nächste Punkt, geh durch Türen, die Gott bereits geöffnet hat. Ja? Manchmal sind wir zu sehr auf eine bestimmte Sache fixiert und sehen vielleicht gar nicht, dass Gott uns andere Türen schon geöffnet hat. Vielleicht denkst du, ach, wenn ich nur keine kleinen Kinder mehr habe, dann kann ich Gott erst richtig dienen. Oder wenn ich meine Ausbildung oder mein Studium abgeschlossen habe, dann kann ich geistlich mal richtig Gas geben. Oder wenn ich erstmal diese Krankheit überstanden habe, dann kann Gott mir wieder Möglichkeiten zum Dienst geben. Nein, Gott hat ganz bestimmt jetzt schon offene Türen zum Dienst in deinem Leben gegeben, die du vielleicht nur nicht siehst. Und ein letztes zu den offenen Türen. Sei zufrieden mit den Türen, die Gott für dich geöffnet hat. Sei zufrieden mit den Türen, die Gott für dich geöffnet hat. Ja, wir Menschen haben ja immer mit Nein zu kämpfen, sind neidisch auf die schönen Dienste und Möglichkeiten, die andere bekommen haben. Das ist auch im geistlichen Dienst nicht viel anders als sonst im Leben. Aber sei einfach zufrieden mit den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat. Kommen wir zum zweiten Punkt, geliebt. Ich lese Vers 9. Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Unser Leben in der heutigen Zeit hat ja vieles Schönes, vieles genießen wir. Wir leben im Wohlstand, haben gute gesundheitliche Versorgung, haben Frieden. Aber wenn wir dem Herrn Jesus wirklich nachfolgen, bleibt es doch ein Kampf des Glaubens. Und die, die treu sind, auch wie die Christen hier in Philadelphia, werden doch immer wieder verfolgt, haben Schwierigkeiten, werden bedrängt, angegriffen. Gell? Hier heißt es zum Beispiel von Anfeindung von Leuten aus der Synagoge des Satans. Und das Schöne und Mutmachende finde ich hier, dass wir lesen, wie Gott sich zu seinen Kindern bekennt. Ein ganz großer Trost. Wir lesen in Philipper 2, dass ich mal jedes Knie vor Gott beugen muss in der Zukunft. Aber sie müssen das nicht nur in der Zukunft tun. Hier lesen wir, dass sie es jetzt schon tun müssen, gell? Sie müssen auch hier sich vor den Gläubigen niederwerfen und erkennen, dass Gott seine Kinder liebt, gell? Und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das finde ich auch was Schönes. Und das finden wir auch diesen Aspekt in Johannes 17, in dem hohenpriesterlichen Gebet unseres Herrn. Da heißt es in Vers 23, also wofür der Herr betet, dass sie in eins vollendet seien, das ist uns soweit geläufig, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast, auch soweit, und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, damit die Welt auch erkennt, dass du Gott sie geliebt hast. Also die Welt soll erkennen, dass Gott seine Kinder liebt. Und so zeugt der Herr für uns. Also uns ist nicht nur der himmlische Lohn verheißen, auch jetzt bekommen wir ein klares Zeugnis von Gott vor der Welt. Und das wird Gott auch immer wieder machen. Das sind meine Kinder, die ich liebe. So bekennt sich vor Gott zu uns. Und es kann auch mal sein, dass Menschen einfach sehen, dass wir gesegnet sind, wenn wir dem Herrn nachfolgen. Da möchte ich eine Geschichte erzählen, die hat der Klaus Günschel berichtet von seiner Tochter, wo es auch mal darum ging, dass einfach die Ungläubigen ihr bezeugt haben, du bist auf dem besseren Weg. Also, die war in der Schule, die leben ja in Nordbrandenburg, ziemlich gottlose Gegend. Und sie hat einfach, als junges Mädchen, gesagt, ich möchte hier nicht den ganzen Beziehungstrubel in der Schule und so weiter mit Jungs mitmachen, und wurde von ihren Klassenkameraden das die ganze Schule hindurch gehänselt, verspottet, ausgelacht. Und nach der Abi-Feier wollen sie gerade nach Hause fahren, und dann rufen die ganzen Schulfreundinnen von und der Tochter von Klaus sie nochmal zu sich und dann bekennen sie alle, wir haben es alle falsch gemacht. Und du, der du nicht mit den Jungs rumgemacht hast, der du dich bewahrt hast für deinen Ehemann, du hast den richtigen, den besseren Weg gewählt. Nach viel Spott die ganzen Jahre hat sie dieses Zeugnis von den Ungläubigen bekommen, dass du, die du nach Gottes Maßstäben gelebt hast, es letztendlich viel besser gemacht hast. So haben auch die Ungläubigen das erkannt und bezeugt. So hat Gott ihr dieses Zeugnis gegeben. Geliebt von Gott. Das ist Sendschreiben hier den Christen in Philadelphia sagt. Geliebt von Gott. Und das ist doch letztendlich das Wichtigste in unserem Leben. Das, was uns Wert gibt, das, was von Bedeutung ist. Johannes hat die Offenbarung geschrieben. Der hat ja nicht nur die Offenbarung geschrieben, der hat auch das Johannesevangelium geschrieben. Und wie bezeichnet er sich in diesem Evangelium? Der Jünger, den Jesus lieb hat. Als ich das ganz früher mal so gelesen habe, als Heranwachsender, dachte ich manchmal, ist der jetzt besonders eingebildet, dass er sich als einer findet, ich bin der, den der Herr Jesus besonders lieb hat. Aber das meint er damit nicht. Wenn wir ein Bibelbuch studieren, dann wollen wir auch immer gucken, wer hat das geschrieben, welcher Autor, was wissen wir über den. Und der Johannes möchte den Lesern später nur eine Sache über ihn mitgeben. Er sagt, ich schreibe hier das Evangelium als Zeugnis von dem Herrn. Und wenn ihr auch ein bisschen was über mich wissen wollt, dann gibt es nur eine Sache, die sollt ihr wissen und den Rest könnt ihr vergessen. Ich bin einer, den der Herr Jesus lieb hat. Merkt euch das und mehr nicht. Das ist, was mein Leben charakterisiert, was es auszeichnet. Ich bin geliebt von Gott. Und alles andere könnt ihr vergessen. Das Wichtige, was sie sich einprägen sollen, dass der Herr ihn liebt. Und das ist auch für uns wichtig, gell? Wir denken viel über uns selbst vielleicht nach, vielleicht manchmal zu viel, was wir leisten, was wir bedeuten, was wir hinterlassen. Wir sind geliebt von Gott. Das ist, was uns Wert gibt und was entscheidend ist für unser Leben. Ich möchte kurz eine Liedstrophe von Paul Gerhardt zitieren, die das auch gut zusammenfasst. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, das ist das Entscheidende. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Ja, und wer von Gott geliebt ist, der liebt auch seine Geschwister. Und das ist die Botschaft des ersten Johannesbriefes, von dem quasi der gleiche Autor. Ja, da heißt es in Kapitel 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Bruderliebe ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Und was heißt der Name Philadelphia übersetzt? Bruderliebe. Schön, oder? In so einer Stadt würden wir auch gerne leben oder in einer Gemeinde sein, wo die heißt Bruderliebe. Danach das Endschreiben an die Gemeinde Laodicea. Und was heißt Laodicea? Volksrechte. Das kann man sich jetzt mal so gegenüberstellen, gell? Wenn du also in Laodicea wohnst, dann geht es dir um dein Recht. Dann schaust du auf dich selbst, lebst vielleicht für dich selbst, liebst vielleicht dich selbst und achtest darauf, dass du zu deinem Recht kommst. Du willst ja nur dein Recht, nicht mehr und nicht weniger vielleicht. Aber wenn du in Philadelphia wohnst, dann sorgst du dich nicht in erster Liebe um dich, um dein Wohl, sondern du liebst den Bruder und die Schwester und hast sie im Blick. In Philadelphia weißt du dich von Gott geliebt und kannst diese Liebe auch deinen Mitgeschwistern weitergeben. So, und damit kommen wir zum dritten Punkt, bewahrt in und vor der Versuchung. Ich lese nochmal Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Die Gläubigen in Philadelphia haben auf den Herrn gewartet. Gell? Da heißt, sie haben das Wort vom Harren auf mich bewahrt. Und das war in der damaligen Zeit noch weit verbreitet. Einfach dieses Warten auf die Wiederkunft des Herrn. Gell? Das Brotbrechen heißt es, dies tut zu meinem Gedächtnis, bis er kommt. So oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1. Korinther 11. Das war ihre Haltung und das ist eine Haltung, die auch unser Leben prägen sollte. Das Warten auf den Herrn. Wer darauf wartet, dass der Herr wiederkommt, dass sein Kommen bevorsteht, der sorgt dafür, dass sein Leben in Ordnung ist. Die Gläubigen in Philadelphia haben Gottes Wort bewahrt und so verspricht der Herr, auch sie zu bewahren. Ich werde auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Die Stunde der Versuchung, was ist hier gemeint? Sicher primär die große Drangsalzzeit, von der wir in der Offenbarung lesen. Vor der dieser Drangsalzzeit will der Herr seine Gemeinde bewahren. Aber wir können das sicher auch als Ermutigung für uns ansehen, dass der Herr uns bewahrt vor den kleinen und großen Versuchungen im Alltag und Auswege schafft. Ja? 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. In vielen Biografien und in vielen Zeugnissen kann man einfach davon lesen, wie der Herr die Seinen bewahrt hat. In Vers 11 ermutigt der Herr dann nochmal seine Gemeinde, an der Hoffnung festzuhalten, weil sie bald erfüllt ist. Ja, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt. Bleib treu, gib nicht auf, lass dir das nicht rauben, was du schon hast. Ja, und dann kommen wir zum Ende des Sendschreibens. Da gibt es wieder eine Verheißung an den Überwinder. Wer überwindet? In Vers 12. Dann heißt es, den wird der Herr zu einer Säule im Tempel machen. Den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Er wird nie mehr aus dem Tempel hinausgehen und er wird auf ihn den Namen Gottes schreiben. Ja. Eine Säule, festes, stabiles, tragendes Element. Eine Säule, da ruht das Haus drauf. Gell? Ich denke da an die Geschichte vom Simson. Er hat sich auch an die beiden Säulen gelehnt, auf denen das Haus ruhte. Und nachdem er die Säulen eingestürzt hat, stürzte das ganze Haus ein. So ist eine Säule die entscheidende Stütze. Hier haben wir jetzt keine Säule. Gibt es vielleicht eher die tragenden Mauern. Aber das ist das Bild einer Säule. Die Gemeinde wird als Säule des lebendigen Gottes, als Säule und Grundfeste der Wahrheit bezeichnet, 1. Timotheus 3. Aber auch in der Gemeinde braucht es Säulen. Und wenn ich Gemeinden beobachte, fehlt es doch immer wieder an wirklichen Säulen, die da sind, die Lasten tragen, die Stützen sind, die Verantwortung übernehmen. So möchte ich euch ermutigen, euch zu einer Säule machen zu lassen. Wir denken da vielleicht in erster Linie an dienende Brüder, die die Verantwortung haben, aber wenn ich zum Beispiel an die Tabitha in der Apostelgeschichte 9 denke, dann denke ich, war die auch eine Säule, weil sie einfach den Geschwistern in Liebe gedient hat. Und ich denke an eine junge Schwester in unserer Gemeinde, die ist auch so eine Säule. Immer wenn jemand Hilfe braucht, die ist einfach da. Wenn irgendein Umzug ist, irgendwo zu helfen, die ist immer da und dient den Geschwistern. Und so eine Säule kann jeder werden. Diese Säulen werden einfach so dringend gebraucht. In Galater 2, Vers 9 lesen wir von Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden. Und auch ein Petrus ist dabei, der manches Mal versagt hatte, der den Herrn verleugnet hatte, der geheuchelt hatte, als Juden in seine Gemeinde kamen. Doch Gott hat auch diesen Petrus zu einer festen Säule gemacht. Oder ich denke an den Jeremia, was hat er gesagt? Was hat Gott zu ihm gesagt? Als junger, ängstlicher Mann, als er berufen wurde, Jeremia 1, Vers 17, erschrick dich nicht vor ihnen. Siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer ehernen Säule. Und auch wenn du vielleicht noch jung bist, von Natur eher ängstlich, vielleicht eher feige, wankelmütig, Gott kann aus dir auch eine Säule machen. Philadelphia war übrigens ein Erdbebengebiet. Da gab es 17 nach Christus ein großes Erdbeben. Da wurde Philadelphia, Sardes und einige andere Städte zerstört. Und dann gab es immer wieder Nachbeben. Und als dieser Brief geschrieben wurde, da wohnten viele Einwohner aus Angst vor den Nachbeben außerhalb der Stadt. Die kamen vielleicht tagsüber zum Arbeiten dahin und nachts sind sie dann irgendwo in die Umgegend gegangen. Vielleicht haben sie auch in Zelten geschlafen. Und deswegen wird diese Verheißung vielleicht auch hier gerade an die Geschwister in Philadelphia angesprochen. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen und weiter unten. Und er wird nie mehr hinausgehen. Er darf einfach da bleiben. Auch in unseren Gemeinden gibt es manchmal Unruhe. Manchmal kann es sogar Erdbeben geben. Wo sind die Säulen? Wo sind die Geschwister, die stehen bleiben? Auf die Verlass sind, die einfach da sind, wenn jemand gebraucht wird, die anderen Halt geben. Lass dich von Gott zu einer Säule machen, zu einer festen Größe, zu einem tragenden Element in seinem Reich. Ja, und als letzten Gedanken finden wir hier noch, dass Gott seinen Namen auf uns schreibt. Ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes. Was heißt das, wenn er seinen Namen auf uns schreibt? Dass er sich völlig mit uns identifiziert. Wie wir auch in den Evangelien lesen, gell, was ihr einen dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Er identifiziert sich völlig mit uns. Ja, und damit sind wir hier am Ende. Ich möchte noch was zusammenfassen. Geöffnet war der erste Punkt. Geöffnete Türen. Ein Trost. Es gibt keine Tür, die Gott nicht öffnen kann. So fest sie auch verschlossen sein mag. Dann öffne eine verschlossene Tür nicht selbst, sondern warte auf Gott. Geh durch die Tür hindurch, die Gott bereits geöffnet hat. Und sei zufrieden mit den Türen, die Gott für dich geöffnet hat. Zweiter Punkt war geliebt. Denke immer daran, das Entscheidende in deinem Leben ist, dass Gott dich liebt. Der dritte Punkt war bewahrt. Was immer auch dir begegnen mag, Gott ist bei dir und wacht über dich. Ich wünsche dir, dass du in der kommenden Woche von Gott geliebt, dich von Gott geliebt und bewahrt weißt, dass du auch erlebst, dass Gott dir öffne Türen schenkt. Amen.